HR Info. Netzwelt.
Bilder sind seit der Antike das Ziel von Manipulation. Und mit der Erfindung der Fotografie kam die Retusche auf und der Wechsel von analoger zu digitaler Fotografie machte die Bearbeitung von Bildmaterial selbst für Laien zu einem Klacks. Stichwort Photoshop. Algorithmen und künstliche Intelligenz verändern heute auch Bewegtbild, manipulieren Filme und Videos im Handumdrehen. Was uns vor Augen geführt wird, ist längst nicht mehr wahrhaftig und wirklich. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind Glaubwürdigkeit und Authentizität. Und das geht so weit, dass das Vertrauen in die Demokratie untergraben wird, wenn Fakten zum Spielball von KI und Machine Learning werden. Deepfakes, bleibt die Wirklichkeit auf der Strecke? Das ist mein Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Der Marburger Professor für Germanistik und Kunstwissenschaften Dr. Hubert Locher sagt, ich traue grundsätzlich keinen Bildern. Er forscht unter anderem zum digitalen Bild, einem Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG, an dem zahlreiche Universitäten in Deutschland beteiligt sind. Wir werden Professor Locher in dieser Sendung noch hören. Aber vorher will ich mit Andrea Trinkwalder vom Techportal heise.de klären, worüber wir überhaupt reden, wenn wir über Deepfakes reden. Frau Trinkwalder, was bedeutet denn dieser Begriff Deepfakes?
Deepfakes sind Fotos, Video und Tonmaterial, das mithilfe von KI-Techniken manipuliert oder sogar komplett generiert wurde. Und dieses Deep, das kommt eben auch von der Technik, die da eingesetzt wird, eben von Deep Learning. Also da werden tiefe neuronale Netze trainiert mit Beispielbildern, um möglichst echt wirkendes Material zu erzeugen.
Wie technisch aufwendig ist denn das? Braucht es da riesen Rechnerfarmen dazu?
Das Training solcher Netze ist schon wirklich aufwendig. Also, und es ist auch so, je besser das Ergebnis werden soll, umso aufwendiger ist das. Also Stand der Technik sind jetzt mittlerweile eben so sogenannte GANs, also Generative Adversarial Neural Networks. Das sind so miteinander verbundene Netze und das kann man sich vorstellen wie so ein Wettkampf, in dem diese Netze stehen. Da ist ein Fälscher und ein Detektiv und die treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Also hat der Fälscher das Detektivnetzwerk erfolgreich getäuscht, muss das dann wieder seine Parameter, also seine Strategie anpassen und so werden die gegenseitig immer besser und am Ende hat man eigentlich eine sehr gute Fälschung.
Das klingt alles recht kompliziert und aufwendig. Ist das auch was für Laien? Ist das mit wenigen Klicks getan? Können Laien sowas auch machen?
Also es gibt ja diverse Apps auch für Laien, mit denen zum Beispiel Gesichter ausgetauscht werden können. Also so ein, die tauchen auch immer wieder auf und gehen dann viral. Also gibt es jetzt die App Reface, da kann man sein eigenes Gesicht hochladen und mit wenigen Klicks hat man dann ein Video, in dem man in so einem Filmtrailer erscheint und das Gesicht ist dann eben das eigene und nicht mehr das des Schauspielers. Aber solche Sachen sind eigentlich qualitativ nicht sonderlich hochwertig, aber spannend.
Wer nutzt eigentlich solche Produkte und mit welchem Ziel werden die genutzt?
Momentan sind es eigentlich so Spaßanwendungen wie eben diese Face-Swap oder um eben lustige Videos zu produzieren oder das eigene Gesicht wird jünger oder älter, wie schaue ich als alter Mensch aus, solche Sachen werden da gerne gemacht. Ich meine, die dunkle Seite sind dann eben so Sachen wie Deep Nude, wo tatsächlich dann Gesichter auf nackte Körper montiert werden oder so virtuell fast ausgezogen werden. Das kann natürlich dann wirklich für schlechte Zwecke verwendet werden, um für Cybermobbing und solche Geschichten.
Sie haben vorhin schon die neuronalen Netze erwähnt, die erzeugen unterdessen attraktive Gesichter für jeden Geschmack. Ich habe mir in den letzten Tagen ein paar dieser Bilder angesehen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Bewegen wir uns im Moment hin zu einer von KI optimierten Welt, die uns nur das liefert, was uns gefällt oder was uns gefallen soll?
Ja, ich denke schon. Also gut, ich meine, das Problem ist natürlich schon, das Problem existiert seit es digitale Bildbearbeitung gibt und Photoshop. Also es sind natürlich schon diese Massen von Bildern und bei der digitalen Bildbearbeitung hat man eben immer noch vorher ein Original, das man sieht. Mittlerweile sind die Grenzen ja eben sehr fließend. Also es gibt eben die Computational Photography, die eben in Smartphones eingesetzt wird. Das heißt, es ist eben kein Bild, das aus einem modernen Smartphone kommt, ist unbearbeitet. Und da kann man natürlich schon in Versuchung kommen, sozusagen dem Nutzer also ein schöneres Selbst zu verpassen, sodass er eigentlich immer schön aussieht. Aber das ist eben dann alles sehr künstlich und geht halt vielleicht auch in eine ungute Richtung.
Frau Trinkwalder, YouTube, Instagram, viele andere soziale Plattformen sind im Moment voll von gefakten Bildern und Filmen zu Covid-19, zur Corona-Pandemie. Gibt es denn keine Filter, die das erkennen können und gegebenenfalls aussortieren und rausschmeißen? Oder ist der Zug irgendwie schon abgefahren?
Nee, abgefahren ist er nicht. Also Microsoft und Facebook haben sich auch zusammengeschlossen, um die Erkennungstechnik zu verbessern. Also prinzipiell ist es schon immer so, dass die Erkennungstechnik hinterherhinkt. War schon auch bei den klassisch gefälschten Bildern so. Aber es ist natürlich auch so, dass man eben auch eine KI darauf trainieren kann, diese typischen Fehler, die so ein Bildfälschungsnetzwerk macht, zu erkennen. Und das wird nämlich auch gemacht. Also da wird dann halt die KI mit gefälschten Videos gefüttert oder mit gefälschten Bildern und mit ungefälschten. Und dann lernt die KI, was das voneinander unterscheidet.
Kann man sagen, so ein Hase- und Igel-Spiel zwischen den Fälschern und den Bildforensikern, kann man das so sagen?
Ja, genau. Das ist so ein Hase- und Igel-Spiel. Problem ist, dass vor allem am Anfang steckte natürlich deutlich mehr Geld in den in der Entwicklung der Fälschungsalgorithmen, ja.
Ich habe am Anfang den Marburger Professor für Germanistik und Kunstwissenschaften Dr. Hubert Locher zitiert und der hat gesagt, ich traue grundsätzlich keinen Bildern. Wie geht es Ihnen denn mit so einer apodiktischen Aussage? Sind Sie mittlerweile auch so skeptisch geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also das bei Bildern ist das ja eigentlich schon länger so. Es ist jetzt natürlich so, dass die Technik, also je besser die wird, umso leichter kann sie angewendet werden, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch Laien einfach mal eine gute Fälschung zustande kriegen. Aber man muss auch sagen, das Problem momentan sind halt auch vor allem die Cheapfakes, also die wirklich schlechten Fälschungen gehen ja auch viral und werden einfach unbesehen geteilt. Also obwohl man eigentlich erkennen könnte, dass es sich um eine Fälschung hält, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut.
Andrea Trinkwalder vom Techportal heise.de hat uns erklärt, was Deepfakes eigentlich sind und wie das technisch gemacht wird. Deepfakes, bleibt die Wirklichkeit auf der Strecke? Das ist mein Thema heute in HR Info Netzwelt. Der Marburger Professor für Germanistik und Kunstwissenschaften Dr. Hubert Locher sagt, ich traue grundsätzlich keinen Bildern. Er ist Mitinitiator einer Tagung in dieser Woche, die den Titel trägt, das digitale Bild, die soziale Dimension, politische Perspektiven und ökonomische Zwänge. Das findet statt im Rahmen der interdisziplinären Forschung, das digitale Bild, ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Rebecca Diekmann hat mit Professor Locher in Marburg gesprochen.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things.
Barack Obama sieht aus wie immer. Er bewegt sich wie immer, spricht wie immer. Ungewöhnlich ist allerdings, in dem millionenfach geklickten YouTube-Video nennt der ehemalige US-Präsident seinen Nachfolger Donald Trump plötzlich einen totalen und kompletten Vollidioten.
President Trump is a total and complete dipshit.
Das Video ist eine Fälschung, also Fake, Deepfake sogar. Neue Technologien machen es möglich, täuschend echt wirkende Videos von Menschen zu produzieren. Damit wollen sich Wissenschaftler nun ausgiebig auseinandersetzen, wie Kunstprofessor Hubert Locher von der Uni Marburg.
Unter Deepfakes versteht man ja Fälschungen von Bildauftritten von realen Personen, von real existierenden Personen in einer Weise, als ob sie zum Beispiel etwas gesagt hätten, ein Interview gegeben hätten und dergleichen mehr. Das muss uns natürlich angehen, weil wir immer noch dem Bild sehr stark vertrauen. Also wenn etwas im Bild erscheint, im Fernsehen oder auch auf YouTube, dann tendieren wir sehr leicht dazu, dieser Information noch stärker zu glauben, als wenn das in Schriftform gedruckt vor uns liegt. Und diese besondere Anziehungskraft und Überzeugungskraft des Bildes macht dieses Medium auch attraktiv für Personen, die Falschinformationen verbreiten wollen.
Digitale Bilder umgeben uns, fast wie die Luft zum Atmen. Jüngere Generationen kennen Bilder hauptsächlich in dieser Form. Sogar ausgedruckte Bilder Bilder bei uns zu Hause an der Wand, auf Postkarten oder Werbeprospekten sind meistens digital erstellt oder irgendwann mal digitalisiert worden. Hubert Locher stellt fest, obwohl sie allgegenwärtig sind, verstehen wir viel von dem nicht, was eigentlich im Hintergrund dieser Bilder passiert und woraus sie bestehen.
Seit etwas mehr als 2 Jahrzehnten ist unsere digitale Welt tief von diesem Bild geprägt. Davor war sie das überhaupt nicht. Die Digitalisierung ist eine abstrakte mathematische Angelegenheit zunächst. Der Umgang mit Daten ist keine visuelle Sache. Aber seit den 1990er Jahren ist das Bild als diese Schnittstelle, als das Interface wichtig geworden, dass es uns ermöglicht, alle diese komplexen Programme zu nutzen und im Alltag zu verwenden, ohne dass wir irgendeine Beziehung zu den mathematisch-technischen Hintergründen hätten. Das ist gleichzeitig auch eines der großen Probleme dieser Form der Kommunikation, weil wir natürlich nicht wissen, was im Hintergrund passiert. Wir sehen ein schönes Bild, wir können unseren Computer bedienen, wir können in den sozialen Medien uns umtun, aber wir wissen nicht wirklich, was im Hintergrund passiert. Und das ist ja auch eines der großen Themen, zum Beispiel des Datenschutzes, dass nicht nur das Bild, das ist unsere Oberfläche, die Sache, die Diskussion bestimmt, sondern im Hintergrund alles Mögliche abläuft.
Neben der Frage, wie verlässlich digitale Bilder sind und welchen Einfluss sie auf uns als Gesellschaft haben, machen sich die Wissenschaftler auch Gedanken dazu, was eigentlich die besondere Ästhetik von digitalen Bildern ausmacht.
Das digitale Bild hat eine eigene Ästhetik. Sie ist realistisch, sie ist manchmal futuristisch, manchmal hat sie auch etwas Computergame-artiges. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten, das digitale Bild zu gestalten. Das ist jetzt in unserem Projekt eine spezielle Forschungsfrage, die wir verfolgen. Aber es gibt natürlich auch digitale Bilder jetzt, die im Bereich der Kunst sehr wichtig sind. Aber da gibt es eben auch zahlreiche künstlerische Formen. Künstlerinnen und Künstler befassen sich mit allem, was sie greifen können. Das Internet ist ein Feld der künstlerischen Betätigung. Und da werden eben mit den Medien, die man zur Verfügung hat, mit dem Computer, mit der Kamera, mit den Eingriffen auf informationstechnischer Ebene, werden Kunstwerke gestaltet, die man auch wiederum nur an einem Bildschirm, an einem Computer dann sich anschauen kann. Das ist ein Bereich, der sehr lebendig ist, der vielleicht aber auch wieder so schnell verschwindet, wie die digitale Technologie sich wandelt. Das ist sehr flüchtig und auch deswegen lohnt es sich zum Beispiel sehr, sich mit solchen Sachen zu befassen.
Bleibt eigentlich nur eine letzte Frage an den Kunstprofessor, der gerade im Homeoffice sitzt. Das Bild, das in der Videokonferenz an der Wand hinter ihm zu sehen ist, ist das analog oder digital?
Sie meinen das Matterhorn, das hinten an der Wand hängt. Ich gehe davon aus, dass das digital hergestellt worden ist. Das ist eine relativ, schlecht gemachte, klischeehafte Fotografie. Ich habe es hier hängen wegen den Inhalten. Es ist ein Matterhorn und ich bin Schweizer. Das ist sozusagen die Erinnerung an meine ferne Heimat.
Rebecca Diekmann hat mit dem Marburger Professor für Germanistik und Kunstwissenschaften Dr. Hubert Locher gesprochen und der sagt, ich traue grundsätzlich keinen Bildern. Dr. Marc Bovenschulte vom Berliner Institut für Innovation und Technik kümmert sich um Technikvorausschau, um sogenanntes Foresight und Trendscouting. Herr Bovenschulte, Sie haben vor ziemlich exakt 2 Jahren für das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages einen Beitrag zu Deepfakes geschrieben. Was war denn damals der Anlass?
Ja, der Anlass war im Grunde genommen nicht singulär. Es war zu dem Zeitpunkt, dass die Deepfakes vielleicht so ein bisschen aus der Fachcommunity und auch, sagen wir mal, aus Fachhackerkreisen, möchte ich es fast sagen, rausgegangen sind und als breiteres Phänomen bekannt wurden. Mhm. Das war einmal ganz stark, dass im Grunde genommen Porno-Filmschnipsel mit dem Gesicht bekannter Schauspieler und Schauspielerinnen auf einmal im Internet auftauchten. Mhm. Es gab dann auch durchaus bewusst mal so Präsentationen, wo bekannte Politikerinnen und Politiker praktisch etwas gesagt haben, was sie nie gesagt haben und damit natürlich auch die gesamte Mimik und Gestik transportiert haben. Das war dann tatsächlich eher nochmal sozusagen, um zu zeigen, was technisch möglich ist. Wir alle kennen Deepfakes natürlich schon seit vielen Jahren aus der Filmindustrie mit den Special Effects. das geht ja dahin, dass Avatare durch die Gegend gelaufen sind mit nicht gerade ganz menschlichen Ansehen, dass wir zum Teil auch wieder erleben, dass schon verstorbene Personen in Filmen auferstehen und entsprechende Rollen haben. Also es war im Grunde genommen so eine Gemengelage, aber es wurde dann eben auch deutlich, da steckt durchaus Potenzial und auch ein bisschen Sprengstoff drin.
Sie haben es gerade erwähnt, diese Pornogeschichten und auch das, was in der Filmindustrie gemacht wird, sind das die typischen Anwendungsfälle für Deepfakes oder und mit welchem Ansatz gehen die Macher da eigentlich zu Werke?
Nein, also es ist einmal ja, dass im Grunde sozusagen das diskreditierende Element da ist. Das ist natürlich ganz klar, dass diese Pornofilme im Grunde zur Rufschädigung verbreitet wurden. Ich weiß nicht, da haben sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen große Jungs geilen Fantasien ergangen und wollten jetzt unbedingt von ihnen verehrt, aber unerreichbare Filmstars sozusagen ein bisschen auch durch den Dreck ziehen. Das muss sozusagen in der Psyche der einzelnen Macher begründet sein. Aber ich denke, dieses diskreditierende Element ist ganz stark, dass eben herausgehobenen Personen Sachen in den Mund gelegt werden, die man und auch sozusagen in Aktionen zugeschrieben werden, die man zumindest auf den ersten Blick und gerade wenn es ein bisschen vergrisselte Internetbilder oder Videos sind, nicht mehr von Realaufnahmen unterscheiden kann. Und das ist eben das ganz Gefährliche daran, die Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit, Fantasie verläuft hier wirklich sehr, sehr schwimmend. Das Thema Fake ist ja schon ganz stark. Also nach den Fake News kommt jetzt die nächste Stufe. Gedruckte Worte, das war relativ einfach nachzumachen. Mhm. Jetzt sind es sozusagen auch noch Filme und was Herr Locher auch gesagt hat, ich traue keinen Bildern mehr. Bis dahin galt ja immer, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist ja Aussagen auch der Historie heraus, Bildmanipulation, Filmmanipulation, schon längst nicht mehr so gegeben.
Nun ist es ja nicht so, dass Retusche und Manipulation von Bild- und Tonmaterial per se den Ansatz verfolgen, den Betrachter, den Rezipienten oder Hörer mit falschen Fakten zu füttern und bewusst zu betrügen und zu beeinflussen. Ich denke da an die Mode- und Werbebranche. Da ist das ja gang und gäbe, ne?
Das ist wohl so. Ich glaube, da würde auch niemand von Deepfake sprechen. Das wäre immer sozusagen, das ist ein bisschen beschönigt. Wie gesagt, hier ist nochmal der qualitative Unterschied. Die klassische Retusche bezieht sich ja auf das Foto, auf das gedruckte Bild. Hier ist es jetzt, sagen wir mal, eine Bildfolge, eine Bildfrequenz. Und das wird ja dann nicht nur beschönigt, dass man sagt, na gut, da ist jetzt der Schatten ein bisschen oder die Augenringe weg, sondern hier werden im Grunde komplett artifizielle Situationen erzeugt. Denken Sie nur, man könnte im Grunde genommen Szenen eines Aufstandes in einer Hauptstadt darstellen und sagen, also hier gibt es jetzt Massenproteste gegen X und Y, das Regime steht kurz vor dem Sturz, was auch immer das bei dem Betrachter auslöst. Wenn sowas dann durch die Nachrichtenkanäle läuft, kann das schon eine gewisse Wirkung erzeugen, kann gewisse Systeme vielleicht auch destabilisieren, kann für Propaganda genutzt werden und auch durchaus für aggressive zwischenstaatliche Akte.
Das ist also hochmanipulativ. Andrea Trinkwalter vom Techportal heise.de hat anfangs dieser Sendung gesagt, Machine Learning und KI sind mittlerweile so gut, die Algorithmen sind so ausgefeilt, dass es selbst den Top-Profis der Forensikerbranche schwerfällt, Fälschungen noch zu erkennen. Was für Folgen wird das haben? Was folgern Sie daraus?
Also es ist natürlich so, tatsächlich wird man nicht überall bei jedem Video den Aufwand machen können, da im Grunde um Internetforensiker dran zu setzen und jeden Pixel nachzuprüfen. Für die Nutzer, Nutzerinnen oder für die Konsumentinnen und Konsumenten von solchen Videos ist das natürlich, wie ganz oft im Leben, Quellenvielfalt hilft hier. Mhm. Ne, wenn ich das auf einem dubiosen Kanal ein Video sehe, was auch total super und überzeugend gemacht ist, ist das die eine Sache. Wenn das sozusagen bei den seriösen Medien nicht auch auftaucht in ähnlicher Form oder wenn es davon wirklich nur eine Einstellung gibt, obwohl es sozusagen ein ganz großes Ereignis war und keine zweite, wird es auch schon wieder schwierig. Das heißt, es ist wie immer die berühmte Medienkompetenz. Wie kann ich sicherstellen, dass die Quelle seriös ist, um dann eben auch aus der Nutzung, aus der, sagen wir, Plausibilität der Betrachtung Schlussfolgerungen zu ziehen, da sitze ich jetzt einer Ente auf oder das ist wahrscheinlich doch ein sehr reales Bild.
Sie haben in Ihrem Beitrag für das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages vor 2 Jahren über Deepfakes geschrieben. Unterdessen sind wir mittendrin in der Corona-Pandemie. Das Netz quillt über vor manipulierten Bildern und Filmen zu Covid-19. Man konnte unterdessen, glaube ich, schon von einem Massenphänomen sprechen. Ja. Wenn solche Macher Deepfakes auf einem Smartphone mit Hilfe einer App zu zusammenklicken können. Wie müssen, wie sollten wir damit umgehen in unserem sozialen Gefüge und auch politisch?
Ja, es ist wirklich nochmal ein gewisser Belastungstest für die Glaubwürdigkeit von Institutionen und von Nachrichten als solchen. Da gibt es jetzt auch, sagen wir mal, kein Patentrezept, dass man sagt, da wird jetzt irgendwie ein Detektionsprogramm fabriziert, was alle möglichen Deepfakes erkennen kann. Deepfakes sind längst Realität. Mhm. In Situationen wie dieser, wie der Pandemie, erfahren die eine gewisse Blüte. Es gibt ja ganze Kreise, die sich sehr gerne in Verschwörungstheorien und Ähnlichem suhlen und dann natürlich auch anfällig sind dafür, die entsprechenden Nachrichten zu verbreiten. Da gibt es natürlich auch noch eine Gegenbewegung dazu. Wenn im Grunde genommen alles manipulativ veränderbar ist, kann ich natürlich auch jedem authentischen Film zuschreiben, er sei ein Deepfake. Mhm. Sie kennen das noch aus der Trump-Regierung. Er hat ja wirklich viele Falschmeldungen und, wie es so schön hieß, alternative Fakten unter das Volk gebracht. Und umgekehrt hat er viele Berichte über ihn und seine Machenschaften und auch von ihm ausgelöste Entwicklungen selber als Fake News beschrieben. Und so kann man natürlich auch absolut richtig gemachte, völlig reale Bilder sozusagen diskreditieren, indem man sagt, das sind doch auch alles Deepfakes. Und dann wird es natürlich irgendwann wirklich schwierig, wenn sich solche Wellen breit machen, die Wahrheit von der Halbwahrheit oder eben auch von der kompletten Lüge zu unterscheiden.
Machine Learning, diese KI-Maschinen, sind hochdynamische Prozess- und Softwareprodukte. Die entwickeln sich permanent fort. Welche Entwicklungsschritte erwarten Sie denn in den kommenden Jahren? Auf was müssen wir uns denn da einstellen?
Es ist natürlich so, wie es immer ist beim technischen Fortschritt, die Produkte, die damit erzeugt werden, ob man das nun gerne mag oder nicht, das muss man einfach anerkennen, werden immer besser. Und der Nachweis, dass es sich um frei ausgedachte Filmsequenzen handelt, wird immer schwieriger. Mhm. Ich kann es überhaupt nicht abschließend sagen, ob es sozusagen überhaupt möglich ist, diesen Wettlauf zu gewinnen. Das heißt, die Programme, die Deepfakes entlarven, genauso gut weiterentwickelt werden und auch genauso leistungsfähig sind. Das Problem ist hier einfach, glaube ich, eher, dass es ein Massenphänomen ist. Sie hatten es eingangs ja auch gesagt, es braucht nur noch ein paar Klicks, im Grunde genommen ein handelsüblicher Computer, und jede kann im Grunde genommen zu Hause solche Deepfakes erzeugen. Und es wird dann, wie gesagt, die schiere Masse sein, gepaart mit der immer besser werdenden Qualität. Sie kennen das, früher war es kleine Auslösung, das waren dann, was weiß ich, 150 mal 120 Pixel, und irgendwann wird es dann eben auch in HD funktionieren, absolut überzeugend sein, total konsistente Mimik, Gestik mit der Lippenbewegung und den gesprochenen Worten. Auch Stimmen kann man natürlich heutzutage wunderbar nachmachen, da gibt es eigene Programme für. Und dann hat man ein Massenphänomen von sich widersprechenden, nicht mehr sozusagen von gut und böse unterscheidbaren Filmsequenzen. Und das wird eine enorme Herausforderung sein. Und ich bleibe nochmal dabei, natürlich kann man davon ausgehen, dass berühmten Qualitätsmedien vielleicht einen größeren Aufwand bei der Prüfung solcher Quellen vornehmen, dass sie sich nochmal angucken lassen, wer hat die gemacht, in welchem Kontext gibt es dazu noch weitere Informationen. Das ist alles keine Garantie. Auch Qualitätsmedien können natürlich solchen Deepfakes aufsitzen und die auch verbreiten. Aber ich sag mal, die Chance ist einfach ein bisschen geringer, als wenn man jetzt einfach nur auf YouTube guckt. Da findet man wahrscheinlich eine Filmbestätigung für alles, was man sich denken kann.
Darum beschäftigen wir ja auch in der ARD eine Menge Faktencheckerinnen und Faktenchecker, um diesen Sachen hinterherzugehen und die Quellenlage zu prüfen. Sie sind vor 2 Jahren in Ihrem Beitrag für den Bundestag zu dem Schluss gekommen, dass Deepfakes das Vertrauen in die Demokratie untergraben werden. Bleiben Sie bei dieser Position oder hat sich dieser Eindruck noch verstärkt bei Ihnen?
Leider konnte ich in den vergangenen 2 Jahren nichts entdecken, was diesen Schluss relativieren würde. Ganz im Gegenteil, auch von den technologischen Entwicklungen, die Sie angesprochen haben, können wir im Grunde davon ausgehen, dass das Phänomen Deepfake zunehmen wird, dass die Qualität dieser Deepfakes immer besser wird und dass es gerade, wie gesagt, in solchen Situationen wie der Pandemie durchaus zu einer Belastungsprobe für demokratische Prozesse werden kann. Ich glaube allerdings nicht, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass die manipulative Kraft so groß ist, dass die Demokratie in ihren Grundfesten gestört oder sogar zum Einsturz gebracht wird. Aber es wird immer wieder Fälle geben, vielleicht auch gar nicht sozusagen in Deutschland, sondern in anderen Regionen, die vielleicht etwas destabiler sind, die ohnehin schon unter großen Spannungen stehen. Mhm. Und wenn dann im Grunde genommen so ein Film in der falschen Situation zu sehen ist, dann verbreiten sich vielleicht auch in der Luft liegende Gerüchte noch stärker und führen zu Kettenreaktionen, die man im Grunde genommen nicht vorhersehen kann. Das ist alles ein bisschen Spekulation. Mhm. Ich glaube, auch da ein Blick auf die Geschichte, falsche Flugblätter, falsche Zeitungsmeldungen, das gab es natürlich schon immer. Das hat mal dazu geführt, dass Situationen eskaliert sind. Aber es gibt natürlich auch keinen 1-zu-1-Mechanismus. Ich muss jetzt nur ein Deepfake zu irgendeinem Thema ins Internet stellen und schon explodiert eine Weltregion. Also ganz so ist es dann eben zum Glück auch nicht.
Würden Sie, Herr Dr. Bovenschulte, zum Schluss Professor Hubert Locher aus Marburg und seine apodiktischen Positionen zustimmen und sagen, ich traue grundsätzlich keinen Bildern, oder würden Sie es nicht so extrem formulieren?
Naja, es wäre ja auch ein bisschen schwierig. Der Mensch ist ein absolut visuelles Wesen und man würde sich sozusagen seiner zentralen Wahrnehmungsquelle der Welt berauben. Ich sehe es nicht so stark, aber Augen auf heißt hier natürlich auch im doppelten Sinne. Auch da immer gucken, kann das überhaupt sein? Es ist im Grunde genommen nicht den Blick zu verschließen, sondern den kritischen Blick zu schärfen. Und ich glaube, das kann der einzige Weg sein, um damit umzugehen.
Ich habe mit Dr. Marc Bovenschulte vom Berliner Institut für Innovation und Technik gesprochen. Er kümmert sich um Technik, Vorschau und Trendscouting und er hat vor 2 Jahren für das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages einen Beitrag zu Deepfakes geschrieben. Deepfakes, bleibt die Wirklichkeit auf der Strecke? Das ist mein Thema heute in HR Info Netzwelt. Das Vertrauen in Politik und Demokratie und in die Medien schwindet, wenn gefälschte Bilder, Töne, Filme unseren alltäglichen Umgang mit Medien zunehmend prägen. Das hat Marc Bovenschulte ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Jetzt spreche ich mit Hendrik Zörner, er ist Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Herr Zörner, ich denke, wir sind uns einig, dass wir jetzt dieses Gespräch tatsächlich führen und ich Ihnen nichts mit Software irgendwie in den Mund lege, was Sie nicht auch gesagt haben, aber nicht jeder wird uns das glauben. Wie weit beeinflussen und belasten Fälschungen und Deepfakes mittlerweile die journalistische Arbeit und die Glaubwürdigkeit?
Ja, also ich sage zunächst mal, ja, dieses Gespräch führen wir wirklich. Das ist meine Stimme und nicht die von einem Fake. Ich glaube, dass Deepfakes den Journalismus insgesamt bislang noch nicht so irre stark betreffen. Das hängt nämlich einfach damit zusammen, dass die großen Leitmedien, da sind dann auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten zu nennen, allesamt über Faktenchecker-Redaktionen verfügen. Das sind Journalistinnen und Journalisten, die im Grunde den ganzen Tag nichts anderes machen, als Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, um es mal sehr technisch auszudrücken. Nur dadurch, dass es diese Kolleginnen und Kollegen gibt, konnte es bislang verhindert werden, dass wirkliche Fakes, also wirkliche Fälschungen, auch wirkliche Lügen, Bestandteil der journalistischen Berichterstattung werden konnten.
Nun ist der Medienkonsum, da sind wir uns, glaube ich, einig, enorm schnelllebig geworden. Social-Media-Plattformen sind ja brodelnde Durchlauferhitzer für jede erdenkliche Nachricht, ja, deren Quellen schwer oder bisweilen auch gar nicht zu überprüfen sind. Sie haben es gerade schon gesagt, gute Recherche braucht Zeit, braucht auch Geld. Sind wir bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den Zeitungen vielleicht sogar eine aussterbende Spezies, wenn sich jeder heutzutage mit einem Smartphone in der Hand und der Foto- und Film-Fake-App zum Journalisten erklären kann?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Gerade deshalb, weil heute jeder mit Smartphone ausgestattet ist und Bilder machen kann, Töne aufnehmen kann, die auch publizieren kann, dadurch, dass es YouTube gibt, dadurch, dass die Social Media eine im Alltag vieler Menschen eine riesige Rolle spielen. Gerade deshalb werden Journalistinnen und Journalisten, die ihr Handwerk verstehen, immer wichtiger. Und die Beliebtheitswerte von Medien, auch von Journalisten, seit Beginn der Corona-Krise, die ja gigantisch angezogen sind, bestätigen das ja. Also die Menschen suchen nach Informationen, die recherchiert sind, die Verlässlichkeit bieten, bei denen die Menschen eben auch davon ausgehen können, dass es sich nicht um Fakes, nicht um Lügen handelt. Diese Informationen bekommen sie nun mal nicht in den Social Media, die bekommen sie nur in den klassischen Medien von Journalistinnen und Journalisten. Und deshalb glaube ich, dass die Bedeutung unseres Berufes, auch der Stellenwert für die Gesellschaft, gerade in Zeiten von Social Media zunimmt und nicht abnimmt.
Hm. Nun wird ja die öffentliche Meinungsbildung ja unter anderem von politischer Kommunikation und von der Arbeit und von der Rolle der Medien bestimmt. Wie sehr wackelt denn unsere Glaubwürdigkeit gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo YouTube, wo Instagram und Twitter und so weiter Überquellen von Deepfakes, gefälschten Bildern und Tönen und wir täglich damit konfrontiert sind, dass irgendwelche Querdenker uns, wenn es harmlos läuft, Lügenpresse an den Kopf schmeißen, wenn es etwas heftiger zur Sache geht, uns auch direkt angreifen, also körperlich.
Ja, also wir reden von 10% der Gesellschaft. 10%. Also wenn Sie es hochrechnen wollen, inklusive Kindern und Greisen, reden wir von 8 Millionen Menschen in diesem Land. Mhm. Die sind es, die fest davon überzeugt sind, dass Medien lügen, die davon überzeugt sind, dass Chefredakteure morgens ein Briefing der Bundeskanzlerin bekommen, in dem ihnen gesagt wird, was sie heute wie zu berichten haben. Das alles ist völliger Unsinn, aber diese 10% der Menschen sind davon überzeugt. An die kommen wir auch nicht mehr ran. Das ist schlimm, aber das ist so. Das zeigen alle soziologischen Untersuchungen. Die haben ihr eigenes Weltbild, das mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat. Die laufen in Querdenker-Demos mit. Das sind auch diejenigen, die inzwischen immer weniger Hemmungen haben, Journalisten tätlich anzugreifen. Das ist ein Problem. Das ist aber kein Problem, das uns als Gesamtgesellschaft ernsthafte Sorgen machen muss. Mhm. Denn dann bleiben immer noch 90%. Und 90% sind nun mal die überwiegende Mehrheit in diesem Land. Und das sind die Menschen, die Informationen brauchen, die Informationen wollen und die eben auch wissen, welchen Stellenwert der Journalismus für sie selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft hat.
Und gibt es ja auch die These, dass es diese 10% schon immer gab, dass die nur jetzt, da sie eben Social Media zur Verfügung haben und laut sind, besser wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, ne?
Das ist sicherlich so.
Leiden denn medienethische Belange, journalistische Grundprinzipien der Recherche, der objektiven Distanz unter dem Zeitdruck, den uns Social-Media-Plattformen und die Masse an Fake News und Deepfakes auferlegen?
Ja, ganz klar, das muss man so sagen. Die Recherche hat ein Problem mit dem Zeitdruck, aber das ist auch eigentlich keine Entwicklung, von der Journalistinnen und Journalisten jetzt völlig überrannt oder überrascht würden. Das wissen wir jetzt eigentlich schon seit etwa 10 Jahren, also seit YouTube, Twitter und andere ihren Siegeszug angetreten haben. Diesen Wettlauf können wir nicht dadurch gewinnen, dass wir noch schneller als YouTube oder Twitter eine Information raushauen. Diesen Wettlauf kann man nur durch Qualität gewinnen. Und das ist allerdings dann auch die Erwartung der Mediennutzer, dass wenn sie auf ein Portal gehen, auf ein journalistisches Portal gehen, dass die Informationen, die dort stehen, dann eben auch stimmen, dass sie recherchiert sind. Und dann ist das eben so, damit haben wir Journalisten inzwischen gelernt, dann ist das eben so, dass eine Nachricht mal auf Twitter eine halbe Stunde lang schon steht und erst dann die recherchierte Information kommt. Aber die ist dann auch wenigstens zuverlässig.
Wie sollten wir, die Medienmacher, die Medienschaffenden, wie sollte der DJV denn mit diesem erodierenden Vertrauen in Medien umgehen? Das Misstrauen in unsere tägliche Arbeit wächst ja auch vielleicht über diese 10% hinaus.
Ja, also das ist ein Problem, das haben wir Journalisten eigentlich seit dieser Lügenpresse-Schmähruf vor inzwischen 6, 7 Jahren erstmals, damals ging es ja von Ostdeutschland aus, publik wurde. Wir können nur, und das müssen wir allerdings auch tun, wir können nur unsere eigene Arbeit transparent machen. Das heißt nicht, dass wir etwa unsere Quellen verraten. Darauf sind die Informanten angewiesen, dass sie Quellenschutz genießen. Aber wir müssen eben zeigen, wie wir arbeiten. Es gibt Projekte, die immer mal wieder durchgeführt wurden, zugegebenermaßen vor Corona, als es noch nicht die Distanzbeschränkungen gab. Mhm. Zum Beispiel gläserne Redaktion. Also warum geht nicht mal eine Redaktion nach draußen, zum Beispiel auf einen Marktplatz und zeigt den Menschen, die Interesse daran haben, wie journalistische Arbeit funktioniert. Wir Journalistinnen und Journalisten leben da nicht irgendwo abgehoben. Wir sind Teil der Gesellschaft und als dieser Teil der Gesellschaft müssen wir auch offen sein.
Ich werde das aufnehmen und an die zuständigen Stellen im Hessischen Rundfunk weiterleiten. Auch an Sie zum Schluss die Frage, die ich heute allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern gestellt habe. Würden Sie dem Professor für Germanistik und Kunstwissenschaften Dr. Hubert Locher aus Marburg zustimmen, der gesagt hat, ich traue grundsätzlich niemals und keinen Bildern?
Nein, dem stimme ich nicht zu. Es gibt Bilder, bei denen kann man von vornherein davon ausgehen, die sind okay, das sind zeitgeschichtliche Dokumente. Es kommt darauf an zu wissen, wer hat diese Bilder gemacht.
Vielen Dank an Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Deepfakes, bleibt die Wirklichkeit auf der Strecke? Das war die Frage, die ich mir für diese Sendung gestellt hatte. Und nach all dem, was wir gehört haben, muss man festhalten, ja, die Wirklichkeit, die Fakten und die Wahrhaftigkeit von Bildern, Filmen und vermehrt auch von Tönen geraten in digitalen Zeiten unter die Räder. Was Not tut, ist eine gesunde Portion Skepsis. Was an Bedeutung gewinnt, sind Faktenchecker und objektive Journalisten, wie Sie sie unter anderem bei ARD und ZDF finden. Und vergessen Sie den Grundsatz, ich glaube nur das, was ich sehe. Medienkompetenz gehört in den Unterricht. Kritischer Umgang mit dem, was uns unter die Augen kommt, ist essentiell. Für unser soziales Miteinander und letztlich auch für die Demokratie. Das können wir aus dieser Sendung mitnehmen. hr-info-Netzwelt gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Bleiben Sie neugierig.